Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.
Lito, ist das nicht schön, dass wir uns bereits zum 13. Mal in unserer gemütlichen Podcast-Hütte treffen?
Ja, ist der Wahnsinn. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir auch einen Teil dieser Folge am Freitag, den 13. aufgenommen haben. Ja, und wir haben auch ein lustiges Datum, am 22.11. des letzten Jahres zum perfekten Zeitpunkt losgelegt. Ja, in den jetzt nicht mal 6 Monaten ist eine ganze Menge passiert und auch in den letzten 2 Wochen haben sich die Ereignisse wieder überschlagen. Erst vor kurzem war ich hier auf dem Global Marihuana March in Darmstadt und auch in Düsseldorf mit Jugendrichter Andreas Müller und Tobi von Hanfner. Und alle konnten ein flammendes Manifest für die Legalisierung und vor allen Dingen auch für die Entkriminalisierung halten.
Ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht mehr lang um den heißen Brei rum und gucken mal genauer, was denn die letzten 2 Wochen tatsächlich passiert ist.
420 News Nuggets.
Deutschland. Aktuelle Situation. Ist eine Legalisierung noch 2023 möglich? Das Ganze begann Anfang Mai mit einer spannenden Aussage von Karl Lauterbach, unserem Gesundheitsminister. Der will nämlich bis Ende des Jahres einen Gesetzesentwurf vorlegen. Zitat, noch in der 2. Jahreshälfte solle ein Gesetzesentwurf auf dem Tisch liegen. Die Berliner Morgenpost titelte darauf nämlich hin, legaler Kauf und Konsum sollen 2023 möglich werden, noch für die 2. Jahreshälfte theoretisch, also schon ab Juli könnte ein Gesetzesentwurf vorliegen, der, so unser Bundesjustizminister Marco Buschmann, auch schon 2023 in Kraft treten könnte.
Aber könnte hier nicht vielleicht noch das Europarecht oder sogar das Völkerrecht zum Problem werden?
Assistenzprofessor für Strafrecht und Kriminologie an der Uni Maastricht, Dr. Robert Hoffmann, wurde hier zuvor 3 Tagen am Freitag, den 13. interviewt. Mein Kollege Hoffmann äußert dort in diesem Interview starke europarechtliche Bedenken, die einer Legalisierung entgegenstehen könnten.
Wieso genau könnte denn jetzt eine Legalisierung in Deutschland gegen das Völkerrecht verstoßen? Vom Bundesjustizminister Marco Buschmann haben wir ja keine Bedenken gehört.
Ja, es gibt auf jeden Fall kritische Stimmen, unter anderem hier Assistenzprofessor für Strafrecht und Kriminologie, der Kollege Dr. Hofmann an der Uni Maastricht beschreibt und sagt und vertritt die Auffassung, dass EU-Recht einer umfassenden Legalisierung entgegenstehe. Er zitiert hierbei in dem kürzlichen Interview aus der Legal Tribune Online vom 13. Mai ein Urteil des EuGH, nachdem das Schengener Übereinkommen in Verbindung mit einem EU-Rahmenbeschluss die Legalisierung behindern könne. Nach diesem Rahmenbeschluss verpflichteten sich nämlich die Mitgliedstaaten, die unmittelbare oder mittelbare Abgabe von Suchtstoffen und psychotrope Stoffe aller Art, einschließlich auch Cannabis und dessen Besitz, einzuhalten und damit halt auch die Single Convention. Und die Single Convention sieht grundsätzlich nur vor, Cannabis als Droge, so derzeit definiert, nur zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken, aber nicht zu Freizeitzwecken abzugeben.
Aber siehst du denn da gar keine andere Möglichkeit?
Also es gibt definitiv andere Möglichkeiten. Es gibt nämlich, und das wird diskutiert, das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge. Hierbei handelt es sich um einen ebenfalls völkerrechtlichen Vertrag aus dem Jahr 1969. Und hier, jetzt gibt es eine super spannende Regelung in Artikel 41, die muss ich euch unbedingt mal genauer zeigen. Die sieht nämlich Folgendes vor, eine Regelung zur Modifikation mehrseitiger Verträge zwischen einzelnen Vertragsparteien und damit auch eine Modifikation der Single Convention. Ja, Artikel 41 sieht nämlich die Möglichkeit vor, innerhalb gleichgesinnter Vertragsstaaten Sonderregelungen zu schaffen für abweichende Regelungen von den Substanzen, die in der Single Convention genannt sind, aber nur halt innerhalb der Parteien untereinander, also inter se, und nicht das gesamte Vertragswerk zu ändern. Also es geht nicht darum, die Single Convention zu ändern, sondern dass sich einzelne Vertragsstaaten miteinander zusammenschließen, um eine Abgabe und den Besitz von Cannabis zu regeln, nicht aber die komplette Single Convention auf den Kopf zu stellen. Die Vorschrift sieht Folgendes vor, 2 oder mehrere Vertragsparteien eines mehrseitigen Vertrages, damit ist hier die Single Convention gemeint, können eine Übereinkunft schließen, um den Vertrag ausschließlich im Verhältnis zueinander, also inter partes oder inter se, zu modifizieren. Darunter fällt, wie gesagt, auch die Single Convention aus dem Jahr 1961, die einen Vertrag im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe A des Wiener Übereinkommens aus dem Jahr 1969 ist. Es gibt allerdings ein Korrektiv, das Artikel 41 aus dem Wiener Übereinkommen dem Recht der Verträge beinhaltet. Und das ist hier so ein bisschen auch eines der Nadelöhre, die diskutiert werden. Eine Modifikation der Single Convention ist nur möglich, wenn die Möglichkeit einer solchen Modifikation in dem Vertrag vorgesehen ist oder b, wenn die betreffende Modifikation durch den Vertrag nicht verboten ist und Jetzt, das ist die Einschränkung, die anderen Vertragsparteien in dem Genuss ihrer Rechte aufgrund des Vertrages oder in der Erfüllung ihrer Pflichten nicht beeinträchtigt und sich nicht auf eine Bestimmung bezieht, von der abzuweichen mit der vollen Verwirklichung von Ziel und Zweck des gesamten Vertrages unvereinbar ist. Also in der Nutshell und kurz gesagt, wir können jetzt untereinander zum Beispiel mit Jamaika einen anderen Vertrag schließen, weil wir Cannabis befürworten und die Abgabe zu Genusszwecken wollen, aber wir können deswegen nicht die komplette Single Convention ändern. Und wenn jetzt diese Regelung, die wir untereinander treffen, zum Beispiel Deutschland mit Jamaika jetzt als Beispiel, stellt sich die Frage, ob wir wirklich damit die komplette Single Convention überhaupt in Frage stellen und den eigentlichen intendierten Vertragszweck vereiteln. Und es geht ja hier nicht um alle Substanzen, sondern nur um Cannabis. Dazu gibt es ein super wichtiges Paper von Martin Jelzma vom Transnational Institute und Neil Boyster, einem Rechtskollegen von der Uni Canterbury in Neuseeland. Die haben sich dazu auch ein paar sehr spannende Gedanken gemacht und haben Folgendes gesagt: Ein Vorbehalt oder eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien, zum Beispiel jetzt Deutschland und Jamaika als Arbeitsbild, die von diesen Grundprinzipien der Single Convention für alle unter der Single Convention genannten und kontrollierten Substanzen abweichen würden, wäre eindeutig nicht zulässig. Aber, und das stellen die beiden klar, und das finde ich, lässt sich sehr gut hören, ob denn der Vertrag als Ganzes, die Single Convention, unmittelbar gefährdet wird, wenn zum Beispiel Deutschland mit Jamaika beschließt, den Verkauf und die Lieferung von Cannabis zu anderen Zwecken nicht zu verbieten, sondern zu regeln. Die beiden stellen die These auf, dass man sich die Frage stellen muss, ob die tatsächliche Durchführung der Single Convention insgesamt gefährdet wird oder aber hier nicht nur eine rein formale Verletzung der Vorschriften vorliegt, die keine Auswirkungen hat, keine konkreten auf die anderen Nicht-Vertragsparteien dieser Inter-Se-Modification. Denn alle anderen Vertragsparteien, die sich nicht dazu entschließen, den Besitz und die Abgabe von Cannabis zu regulieren, müssen ihre Rechte und Pflichten geltend machen und diese Behauptung auch begründen, wieso durch solche Inter-Se-Modification-Treaties jetzt die ganze Single Convention in Frage gestellt wird. Und das ist ja nicht der Fall, mitnichten. Es geht ja nur um die Regulierung und nicht eine Aufhebung des Verbots, sondern wir wollen ja Regeln schaffen, die dieses weiterhin grundsätzlich geltende Verbot regeln. Zum Beispiel werden ja immer noch Höchstabgabemengen diskutiert, dass man im Shop nicht mehr als 30 oder 100 Gramm kaufen kann oder sagen wir mal eine gewisse Anzahl an Pflanzen zum Eigenanbau nicht überschreiten dürfen.
Dann ist also auch gar kein Austritt bis zum 1. Juli 2022 nötig aus dieser Single Convention, oder? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Ganz genau. Sollte sich die Bundesregierung nämlich zu diesem Abschluss solcher Inter-Se-Modification-Treaties entschließen, dann ist ein Austritt aus der Single Convention nicht nötig. Man muss da nicht aus der Single Convention austreten, unter dem Vorbehalt, Cannabis zu legalisieren, wieder einzutreten, sondern kann diese Modification Treaties abschließen. Das ist eine super spannende Sache. Man kann natürlich auch durchaus in Frage stellen, ob das eine falsche Signalwirkung hätte, wenn Deutschland aus einem schon langjährig geltenden völkerrechtlichen Vertrag austritt, um Kiffen zu legalisieren, ne?
Ja, richtig. Aber schön, dass du das jetzt juristisch wirklich alles mal sehr fein aufgedröselt hast. Hier einen richtig nicen Deep Dive gemacht hast auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir damit ein paar Leute auf jeden Fall abgeholt haben. Und um das ganze Thema vielleicht noch ein bisschen auflockernd nochmal abzurunden, wir haben noch ein schönes Zitat von Christian Lindner zu dem Ganzen gefunden, der kurz darauf schrieb, also am 6. Mai auf Twitter: Eine Frage, die mir viele immer wieder stellen, wann Bubats legal? Ich würde sagen, bald. Brokkoli-Emoji. Und Marco Buschmann schrieb dazu knapp 3 Tage später ebenfalls auf Twitter: Die Legalisierung von Cannabis kommt. Noch 2022 will Karl Lauterbach einen Gesetzentwurf vorlegen. Es ist realistisch möglich, das Gesetz bis Frühjahr 2023 umzusetzen. Wir versuchen sogar, es früher zu schaffen. Normalerweise dauert ein solches Gesetz 6 bis 9 Monate.
Das Ganze krönte unser Bundesjustizminister Marco Buschmann mit folgendem Zitat:
Wir wollen ja hier ein Gesamtkonzept verfolgen. Wir wollen dafür sorgen, dass wir den, ich darf es mal so flapsig, den Dealer arbeitslos machen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Konsumenten auf vernünftige Produktqualität verlassen können. Und wir wollen dafür sorgen, dass eben Missbrauch vermieden wird. Aber mein persönliches Ziel ist, dass wir im nächsten Jahr so weit sind, dass wir vielleicht den ersten legalen Joint verkaufen können.
Das sind wirklich ganz hervorragende Nachrichten und zwischenzeitlich gab es einen kleinen Downer beziehungsweise eine kurze Falschinformation, die so ein bisschen im Kontext des Eigenanbaus durch das Internet zum Teil geisterte. Es stand nämlich die Behauptung im Raum, Burkhard Blinert sei gegen den Eigenanbau. Das hat sich zum Glück aber sehr schnell als Falschinformation herausgestellt und zum jetzigen Zeitpunkt scheint hier nichts explizit dagegen zu sprechen. Warten wir mal ab.
Deutschland, Berlin, letzte Woche Mittwoch, am 11. Mai berichtete der Spiegel Online, wie wir schon im ersten Nugget ausführlich berichtet haben, dass der Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch dieses Jahr den Gesetzesentwurf für die Legalisierung von Cannabis vorzulegen beabsichtigt. Und genau hier haben wir ein spannendes Detail aus Berlin für euch. Hier macht nämlich jetzt der Haushaltsausschuss der Regierung Druck.
Der Grund: sollte es mit dem Gesetzesentwurf nicht rechtzeitig klappen, so könnte Karl Lauterbach das Budget für die Öffentlichkeitsarbeit gesperrt werden. Und wir alle wissen, wie wichtig das bei diesem Thema ist. Die Gesundheitspolitikerin und Berichterstatterin der Grünen Bundesfraktion sagte dazu: Wir müssen als Ampel jetzt auch die Gesundheitsprojekte im Koalitionsvertrag neben der Corona-Bekämpfung angehen und zügig umsetzen. Und der Berichterstatter der FDP-Fraktion teilte mit: Mit dem Sperrvermerk haben wir für das Bundesgesundheitsministerium einen finanziellen Anreiz geschaffen, den angekündigten Entwurf auch wirklich in diesem Jahr vorzulegen.
Der Spiegel schrieb dazu später abschließend: Der Haushaltsausschuss erhöhte in seinem Beschluss zudem die Mittel für die Suchtprävention um 4 Millionen Euro zusätzlich. Damit sollen Aufklärungsmaßnahmen zum Thema Drogen- und Suchtmittelmissbrauch sowie Maßnahmen zur Tabakentwöhnung finanziert werden.
Deutschland, Hessen, 5. Mai. Hessenschau.de berichtete über den kürzlich veröffentlichten Jahresbericht des Frankfurter Zolls. Die Behörde hat demnach bei insgesamt 6.711 Aufgriffen im Post-, Fracht- und Reiseverkehr mehr als 26.000 Kilo Drogen im Wert von rund 129 Millionen Euro beschlagnahmt. Besonders beliebt scheint die Kaudroge Kat zu sein. Mehr als 22.000 Kilogramm wurden allein hiervon sichergestellt. So viel wie nie zuvor am Frankfurter Flughafen. Des Weiteren fand man 494 Kilo Kokain, 450 Kilo synthetische Drogen wie Amphetamin und Ecstasy, 27 Kilo Heroin und 365 Kilo Haschisch und Cannabis. Markus Tönsgerlemann, Leiter des Hauptzollamtes, teilte mit, dass 110 Drogenkuriere vorläufig festgenommen wurden. Ein Mann hat es dabei besonders übertrieben, 70 Behältnisse mit rund 700 Gramm Kokain hatte er in seinem Körper transportiert. Und besonders raffiniert waren auch zwei Frauen, die im vergangenen Sommer versuchten, jeweils 3 Kilo flüssiges Kokain, eingemischt in Kokosfett, im Reisegepäck zu schmuggeln.
Südasien, Nepal. Der Stern berichtete in seiner Online-Ausgabe vom 8. Mai: High am Himalaya. Nepal will Cannabis wieder legalisieren. Was viele vielleicht nicht wissen: Cannabis war hier bereits legal bis 1973. Seitdem gilt ein Verbot, das jetzt gelockert werden soll.
Früher waren es übrigens insbesondere Rucksacktouristen, die hier die hochqualitativen Nepal-Temple-Balls kauften und konsumierten.
Es ist nicht zu rechtfertigen, dass ein armes Land wie unseres Cannabis als Droge behandeln muss, sagte kürzlich der Gesundheitsminister Birut Kathivada. Unsere Leute werden bestraft und unsere Korruption nimmt wegen des Schmuggels zu, während wir den Entscheidungen der Industrieländer folgen. Im aktuellen Gesetz wird medizinisches Cannabis explizit erlaubt, allerdings gibt es keine Leitlinien oder Ähnliches für die therapeutische Anwendung. Zusätzlich setzt der Staat auch weiterhin ein allgemeines und hartes Verbot gegen Handel und Konsum durch. Cannabis hat in der Region rund um Nepal eine lange Tradition. Die Pflanze wächst in vielen Gegenden wild und ihre Materialien werden schon lange in Lebensmitteln als Textilfasern oder ayurvedischer Medizin angewendet. Ein Bauer aus dem westlichen Bezirk Dang wird in dem Artikel mit folgenden Worten zitiert: Das Verbot zerstöre eine wichtige Einkommensquelle in dieser Gegend. Es ließe außer Acht, dass es ein wichtiger Teil unserer Kultur und unseres Alltags war, nicht nur ein Rauschmittel.
Kommen wir zum letzten Nugget nach Thailand. Am 11. Mai berichtete CNN in der Online-Ausgabe, dass die thailändische Regierung im Juni 1 Million Cannabispflanzen kostenlos an Haushalte im ganzen Land verteilen will, um eine neue Regelung zu feiern, die es den Menschen erlaubt, Cannabis zu Hause anzubauen. Das teilte der Gesundheitsminister kürzlich in einem Facebook-Post mit. Die neue Regelung, die am 9. Juni in Kraft tritt, wird es den Menschen ermöglichen, Cannabispflanzen zu Hause anzubauen, nachdem sie ihre Gemeindeverwaltung darüber informiert haben. Die Pflanzen müssen jedoch von medizinischer Qualität sein und ausschließlich für medizinische Zwecke verwendet werden. Außerdem darf das Cannabis ohne weitere Lizenzen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Ebenfalls gibt es eine Begrenzung beim THC-Wert. Wie wir zu Beginn des Jahres berichteten, hat Thailand bereits Cannabis für den Freizeitkonsum entkriminalisiert und geht hiermit nun noch einen Schritt weiter. Wir sind gespannt, mit welchen Konditionen in Deutschland der Eigenbau zukünftig realisiert wird. Kommen wir zu einer weiteren Rubrik:
Set, Setting and Strain.
Ja, als Gast für diese Rubrik begrüßen wir Finn Agerhensel. Finn, freut mich, dass du es in unserem Podcast heute geschafft hast. Finn, du bist ja CEO von der Sanity Group. Möchtest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen für all die, die die letzte Folge nicht gehört haben?
Genau, vielleicht ganz kurz. Also erstmal schön, wieder hier zu sein. Ich bin genau, wie du gesagt hast, Gründer der Sanity Group. Habe damals schon in 2002 mich für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt, politisch. Hat ja lange Zeit nicht geklappt, wie das ja auch alle wissen, die wahrscheinlich zuhören. Jetzt klappt es ja hoffentlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Aber tatsächlich eben lange Zeit im Bereich Startups unterwegs gewesen, sehr viele Themen gemacht, zum Beispiel das Zalando von Australien gegründet, lange Zeit in Sydney gelebt. Aber als in 2017 die Legalisierung in Deutschland anstand, zumindest die medizinische, habe ich mir direkt gesagt, jetzt ist die richtige Zeit und habe dann tatsächlich 2018 zusammen mit meinem Mitgründer Fabian die Sanity Group gegründet. Ganz kurz zu mir, selber 40 Jahre alt, ganz frisch, bin in Berlin, hier sitzt auch die Firma. Und wie gesagt, bin absoluter Cannabis-Enthusiast und freue mich halt sehr, heute wieder dabei zu sein.
Finn, lass uns doch noch ein bisschen darüber sprechen, was du mit Sanity Medical machst, also Viamed und der Schwestermarke von Avai. Was sind das für Marken und was machen die?
Du, also was machen die? Grundsätzlich helfen sie Patienten, ja, zumindest ist das der Anspruch. Was wir halt machen mit Viamed, wir sind ja sehr früh in den Markt schon gegangen, und zwar vor 2 Jahren. Und unser Anspruch war da halt wirklich, klinische Produkte, die Ärzten gefallen, in den Markt zu bringen. Wenn ich sage Ärzte gefallen, sehr pharmazeutisch, sehr stark evidenzbasiert, sehr stark, sage ich mal, schulmedizinisch orientiert und vor allem auch ein Portfolio außerhalb der Blüte. Also wenn man sich mal anguckt, wo steht Viamed heute, dann haben wir auch Blütenprodukte. Wir haben ja unser 18.1er und wir haben auch unser 8.8er und wir haben unser 22.1er. Das heißt, wir haben dort auch Blüten, aber der Schwerpunkt ist im Laufe der Zeit immer mehr zu Extrakten, Dronabinol, Cannabidiol, API-Kits, neue Dosierungsformen wie zum Beispiel Vaginalzäpfchen, Rektalzäpfchen, Nasenspray gegangen, was wir jetzt in den nächsten 2 Wochen in den Markt bringen werden. Sprich, Viamed ist wirklich die klassische pharmazeutische Marke und mit Weiß Schwestermarke Avai haben wir halt eine Marke gebaut, die halt wirklich eher auf die Blüte einzahlt. Im Sinne von, was kann die Blüte inklusive Entourage-Effekt, Cannabinoid-Profilen, Terpen-Profilen, was kann dort die Cannabispflanze halt in verschiedenen Ausprägungen halt dem Patienten am Ende bieten. Und wenn man sich tatsächlich das mal anguckt, tatsächlich Ärzte, es gibt sicherlich Ärzte, die auch den Terpen-Profilen oder jetzt dem Cannabinoid-Profilen sehr offen gegenüber sind, aber die meisten Ärzte interessiert eigentlich nur, wie viel CBD und wie viel THC ist drin. Und wenn du dann mal guckst, siehst du, dass eigentlich der Markt deutlich weiter ist, nämlich Terpene, Flavonoide, Cannabinoide und so weiter, zählen alles eigentlich mit damit rein, was ein gutes Produkt ausmacht. Und dementsprechend haben wir mit Avai eine zweite Marke gegründet, die halt wirklich sehr stark auf der natürlichen Wirksamkeit von Cannabis beruht. Sprich, im ersten Schritt nur Blüte, breite Auswahl von verschiedenen Blütenprodukten, von Sativa bis Indica, von Kush bis Haze, von verschiedenen Blüten aus verschiedenen Geografien, Südafrika, Kanada, Australien, Kolumbien. Und da ist sehr stark unser Fokus auf sehr stark unbestrahlt, natürlich. Und dementsprechend ist es eigentlich kein richtiger Wettbewerber zu Viamed, sondern eigentlich nur sehr komplementär, weil er halt am Ende einfach eine ganz andere Herangehensweise an den Markt zeigt. Und das sind halt unsere beiden operativen Marken, die wir heute im Medizinalmarkt haben. Beide ungefähr gleich groß. Eins eben eher alternative Dosierungsform und Avai eben eher blütenbasiert. Und das ist halt unsere Strategie in dem Markt.
Jetzt haben wir eine sehr gute Vorstellung davon bekommen, wie das dann zukünftig alles ablaufen wird oder ablaufen könnte. Wir sind ja jetzt hier natürlich in der Kategorie Set, Setting and Strain oder wie wir intern mittlerweile auch gerne sagen, Triple S. aber bevor wir jetzt hier in den Deep Dive gehen, Finn, ich selbst bin ja auch Cannabis-Patient, switche vielleicht da auch gelegentlich mal aus Versehen vielleicht aus dem medizinischen in den rekreativen Konsum. Und die Frage ist natürlich, ob dir das vielleicht auch schon mal widerfahren ist, weil du bist ja auch Patient.
Genau, richtig. Also ich nutze tatsächlich Cannabis relativ häufig, habe auch schon lange eine Indikation, die ich schon längst vor der Cannabis-Legalisierung hatte, nämlich mein Leben lang schon ADHS mit mir rumgetragen, früher mal Ritalin bekommen, mir nicht so gut bekommen, habe es dann wieder komplett sein lassen. Mhm. Und seit tatsächlich Cannabis legalisiert ist und ich Medizinalpatient bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Cannabis tatsächlich zum ganz normalen Begleiter meines Lebens geworden ist. Ja. Und ob das nun, es gibt eine sehr spannende Aussage von einem amerikanischen Industriepapst, der mal sagte, jeder Cannabiskonsum ist medizinisch. Mhm. Was meint er damit? Weil man hat ja immer einen Grund, Cannabis zu konsumieren. Man möchte entweder runterkommen oder man möchte irgendwie kreativ werden oder man möchte quasi besser schlafen können, man möchte Schmerzen besiegen. Genau genommen eigentlich die Gründe auch für den rekreativen Bereich haben am Ende oftmals zumindest teilmedizinische Gründe, ja. Und dementsprechend finde ich halt auch mal sehr spannend, dass diese beiden Welten sehr verschwimmen. Aber auch ich nutze zum Beispiel das Cannabis, was ich verschrieben bekommen habe, für verschiedene Momente am Tag. Ja? Mhm. Also das ist durchaus bei mir auch völlig normal.
Grüße gehen auch raus an Nike. Die war nämlich vor 2 Folgen bei uns zu Gast. Und die hat ziemlich genau auch das gesagt, was du gerade nochmal aufgenommen hast. Nämlich, dass im Prinzip eigentlich vielleicht sogar jeder Cannabiskonsum am Ende des Tages medizinisch ist. Das ist immer ganz interessant, aus welchen Perspektiven man das so sehen kann oder sehen will vielleicht auch. Wie ist denn bei dir so momentan die Herangehensweise? Also woher oder wie bekommst du dein Rezept, wenn du darüber sprechen möchtest?
Du, ich habe meinen Hausarzt, der begleitet mich schon seit sehr langer Zeit und tatsächlich, das ist jetzt wirklich kein Scherz, ne? Das denkt man immer so, wenn man das jetzt so sagt, ja gut, das ist jetzt wie ausgedacht, aber tatsächlich hat mich meine Hausärztin irgendwann mal gefragt, Hänsel, sind Sie der Hänsel, der diese Cannabis-Firma hat? Und ich so, ja, und dann meinte sie, sie würde gerne mal Cannabis bei ihren Patienten ausprobieren. Sie hätte da 5, 6, ob ich nicht mal den Außendienst bei ihr vorbeischicken könnte. Und meine Hausärztin redet natürlich über alles Mögliche und natürlich sofort unseren Außendienst gesagt, hey, bitte bei dem und dem Doktor vorbeifahren, die hat ein paar Patienten. Und bei der nächsten Session haben wir dann quasi über meine ganzen anderen Themen gesprochen, die ich halt typischerweise mit dem Hausarzt bespreche. Und da kam es halt wieder auch zu dem Thema ADHS und was natürlich in meiner Krankenakte schon seit Ewigkeiten drin vermerkt ist. Und sie hat mich tatsächlich, und das ist kein Scherz, das sage ich auch nochmal, gefragt, Herr Hänsel, Sie sitzen doch direkt an der Quelle bei sich. Haben Sie mal überlegt, Ihr eigenes Produkt für die Indikation anzuwenden? Ehrlicherweise war ich damals noch so ein bisschen naiv und wusste gar nicht, dass es so einfach geht und sagte so, nee, bisher noch nicht. Und was wird sie denn da vorschlagen? Und tatsächlich hat sie mir dann damals das erste Mal Cannabis verschrieben. Und seitdem ist es tatsächlich ein Begleiter für mich geworden. Ich habe mir ehrlicherweise nie die Mühe gemacht, das von der Krankenkasse erstatten zu lassen. Deswegen, ich bin auch Privatpatient, also Selbstzahler.
Ja.
Aber tatsächlich, und das finde ich halt das Tolle an meiner Hausärztin, ich kann da sehr klar mit ihr diskutieren, was mir geholfen hat, was nicht geholfen hat, welche Strains ich als nächstes ausprobieren möchte. Und es ist nicht so, dass sie jetzt diejenige ist, die sagt, Herr Hänsel, Sie haben die Indikation, da hilft nur 22.1 von Firma X und das Produkt müssen Sie jetzt nehmen. Mhm. Sondern sie fragt mich selber, welche Produkte dann gut für mich funktioniert haben, welche ich glaube gut für mich funktionieren. Wir sprechen dann danach drüber. Und dementsprechend ist tatsächlich auch meine Krankengeschichte bei Cannabis durchaus so, dass ich Cannabis bei verschiedenen Occasions auch in verschiedenen Produkten, sogar die Extrakte habe ich schon probiert, Dronabinol habe ich noch nicht probiert, aber verschiedene Blüten schon probiert. Das ist für mich halt durchaus was ich sehr ernst und gut mit meiner Ärztin diskutiere. Mhm. Und dementsprechend bin ich da sehr dankbar für, jemanden zu haben, der mich auch berät, aber der auch meine Meinung hört gerne. Und das ist natürlich schon was leider heute nicht selbstverständlich ist in Deutschland, was ich aber jedem wünschen würde.
Aber das ist ja schön, dass das so gut bei dir funktioniert auf jeden Fall. Die Sorten, die dann entsprechend aufs Rezept geschrieben werden, wo löst du das dann entsprechend ein? Wir hatten ja vorhin auch drüber gesprochen, dass es mittlerweile auch die Möglichkeit gibt, sein Rezept irgendwo hinschicken zu lassen, beziehungsweise sein Rezept in eine Apotheke zu schicken und dann entsprechend das Cannabis geliefert zu bekommen. Wie ist das bei dir? Oder hast du gesagt Berlin, da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, da gibt es sicherlich auch viele Apotheken vor Ort.
Du, ich habe tatsächlich schon verschiedenste Apotheken dadurch, sowohl in Berlin örtliche Apotheken genutzt und ich habe da auch eine, mit der ich sehr zufrieden bin. Was ich aber am Ende festgestellt habe, ist, dass diese großen Online-Apotheken, die sich spezialisiert haben, wie zum Beispiel Grünhorn, die Grüne Blüte, die Lux 99, dass die natürlich immer viel mehr Sorten vorhalten, weil sie am Ende eine deutlich größere Patientenschaft bedienen. Und das tut mir dann zwar natürlich immer leid für den Apotheker hier vor Ort, aber zum Beispiel, ich nutze da meistens die Grüne Blüte. Das ist so meine Online-Apotheke und die haben meistens genau die Strains, die ich dann auch verschrieben bekomme und dann habe ich dann halt quasi den One-Stop-Shop und dementsprechend hat sich das für mich aus Convenience-Gründen eher angeboten, eben das online zu machen. Für andere, die vielleicht immer bei der gleichen Sorte sind, die ihr Apotheker immer vorrätig hat, macht es dann mehr Sinn, vor Ort mit dem Apotheker zu sprechen. Aber da ich eben ein gutes Verhältnis mit meinem Hausarzt oder Hausärztin habe, brauche ich halt diese Beratung aus der Apotheke nicht so sehr, weswegen halt eine Online-Apotheke für mich hervorragend funktioniert. Und ich glaube auch, da wird der Markt langfristig auch mehr und mehr hingehen, auch wenn ich glaube, dass die örtlichen Apotheken natürlich absolut ihre Beratungs- und Daseinsberechtigung auch im Bereich Cannabis haben. Mhm. Aber man sieht ja inzwischen, wie die großen Online-Apotheken im Bereich Cannabis auch tatsächlich wirklich sehr viel Geschäft generieren.
Ich finde es gut, dass wir so ein bisschen so eine Grundlage, jetzt würde ich fast schon sagen, für diese Rubrik gewählt haben, weil jetzt kommen wir tatsächlich so ein bisschen dann auch zum Eingemachten, weil wir fragen natürlich Set, Setting und Strain natürlich unsere Gäste, was so ihre persönliche Lieblingskombination dann tatsächlich ist aus Set, Setting und Strain. Also nochmal für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Set ist die mentale Wunschverfassung, Setting die präferierte Umgebung und Strain natürlich die Lieblingssorte sozusagen.
Ja, Finn, womit möchtest du anfangen? Setting oder Strain?
Du, es hängt ja alles miteinander zusammen, ja. Also ich werde jetzt vorm Schlafen gehen, wenn ich Fernsehen gucke, keinen Sativa-Strain zu mir nehmen. Und ich werde morgens, wenn ich fit sein muss, sicherlich keinen Hardcore-Indica 25% THC-Strain nutzen. Also von daher ist das ja quasi alles miteinander verwoben. Ich glaube, grundsätzlich habe ich, zwei verschiedene Sets, wo ich Cannabis meistens nutze. Das eine ist wirklich tagsüber, wenn ich noch komplett funktionieren muss, sei es nur am Wochenende oder sei es auch mal in der Woche. Und ich weiß ganz genau, das ist für mich wirklich eine Sache, mich besser zu konzentrieren, eben das ganze Thema ADHS auch zu bekämpfen. Mhm. Das ist tatsächlich auch tagsüber. Und was ich da normalerweise eben tatsächlich mache, ist oftmals nicht nur die Blüte zu nehmen, sondern eben auch Extrakte. Deswegen habe ich die auch damals ausprobiert. Und da bin ich immer sehr stark, tendiere ich Richtung Sativa, weil einfach Sativa, wo ja viele sagen, Sativa Indica, man kann es ja eigentlich gar nicht so wirklich unterscheiden genetisch. Ich sage jetzt mal Sativa stellvertretend für Energizing. Ja. Also ich nutze halt wirklich tagsüber gerne Energizing Strains, aber auch eher im Microdosing-Bereich, also nicht im Extrembereich. Manchmal Blüte, manchmal Tropfen. Mhm. Und tagsüber, ehrlicherweise, bin ich auch nach wie vor immer noch ein bisschen konservativer und mache das dann eher am Wochenende und in der Woche nur sehr, sehr begrenzt. Aber das Spannende daran ist, dass ich das Gefühl habe inzwischen, ich habe so 2-3 Strains, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag. Zum Beispiel, ich mag sehr gerne Haze Strains, die dann quasi in geringer Dosierung mir wirklich helfen, auch tagsüber meine Struktur im Kopf zu behalten. Während hingegen zum Beispiel abends ist genau das Gegenteil. Da bin ich dann eher Couch Potato und da sind eher meine Probleme, dass ich über zu viele Dinge nachdenke, dass ich die ganze Zeit in Grübelzwang gerate und eigentlich so ein bisschen immer abends diesen Punkt habe, wo ich sage, ich muss jetzt mental mit diesem Tag abschließen, sonst weiß ich, ich werde nie schlafen können, ich werde nie runterkommen. Das ist zwar jetzt nicht 100% gemäß meiner ADHS-Indikation, aber natürlich kann dort auch ein Indica-Strain mir helfen, mich abends zu entspannen und halt eben den Tag für mich abzuschließen und auch helfen, dann quasi besser schlafen zu können als vorher. Und was ich da zum Beispiel gerne nutze, sind zum Beispiel, sage ich mal, Indica im Sinne von beruhigende Strains. Ich bin zum Beispiel großer Fan unseres Avai Gorilla Glues. Und das ist zum Beispiel immer auf meiner Verschreibungsliste. Ich finde aber zum Beispiel auch Cana Medical, den El Jefe, den Indica-dominanten Strain, sehr spannend, auch für abends. Auch das ist ein tolles Setting, wenn ich irgendwie abends einfach runterkommen möchte, auch nicht mehr so kommunikativ bin, dass ich jetzt irgendwie noch groß mit 20 Leuten noch große Diskussionen führen muss. Dann ist tatsächlich das meine Präferenz. Und was tatsächlich auch für mich immer sehr wertvoll ist, ich rauche das Produkt nie. Ich vape es eigentlich immer nur. Mhm. Ich vape es mit meinem Mighty Medic, auch immer bei relativ geringer Temperatur fange ich an. Das heißt, dieses Geschmacksprofil, das Terpenprofil ist mir schon sehr wichtig. Und wenn ich dann einen Strain habe, der vom Terpenprofil und vom Aroma nicht ganz so mein Ding ist, obwohl er eigentlich gut wirkt, dann suche ich halt immer weiter. Und ich glaube, die perfekten Strains habe ich noch nicht gefunden. Bin jetzt mal sehr gespannt. Wir bringen ja jetzt in 2 Wochen den Sour Kush in den Markt. Übrigens tolles Produkt, gerade in Kanada auch wirklich vor Ort gesehen, wie das Produkt produziert wird, wo es angebaut wird, wie es getrimmt wird. Da bin ich mal sehr gespannt, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe bisher in der Vergangenheit selten Kush benutzt, aber das werde ich auf jeden Fall mal wieder probieren. Und ansonsten, wie gesagt, verschiedenste Strains, sei es Gorilla Glue, hatte ich ja gerade schon erwähnt, den El Jefe finde ich ganz gut. Und ansonsten probiere ich mich so ein bisschen durch. Wie gesagt, das finde ich auch immer ganz spannend, so diesen perfekten Strain für sich selbst zu finden. Das ist ja fast auch eine Kunst. Und dementsprechend, glaube ich, bin ich da eigentlich noch mitten in meiner Journey und sicherlich noch nicht an dem finalen Strain, der mich jetzt wirklich durch alle Lebenslagen bringt.
Ja, Finn, wenn du in Kanada gewesen bist, dann warst du auch sicherlich doch dort mal in der ein oder anderen Dispensary oder generell, wenn du im Ausland bist, da hat man ja auch als Patient, sage ich mal, nochmal eine ganz andere Möglichkeit, vielleicht auch in den Recreational-Markt, ich sag mal vorsichtig, reinzuschnuppern.
Ja, klar. Wir waren ja gerade in Kanada. Das war natürlich sehr spannend, auch mal zu sehen, wie die Dispensaries dort funktionieren. Das ist ja ein ganz eigenes System. Dort wird ja nach außen nicht gebrandet. Aber natürlich super spannend gewesen, dort mal zu sehen, wie so ein Store aufgebaut ist, was für Produkte dort gut laufen. Wir haben auch mit vielen Budtendern dort gesprochen. Gleiches Thema auch in New York. Da waren wir danach. Da ist jetzt zwar noch nicht legalisiert, aber dort ist dekriminalisiert. Das heißt, dort gibt es wirklich fantastische Stores, die sich quasi wie Pop-Up-Stores auf der Straße dann befinden. Und die Polizei macht nichts dagegen, weil sie sagen, naja, ist ja eh dekriminalisiert, deswegen können die ruhig ihr Cannabis dort verkaufen. Um das abzukürzen, ich habe in schon verschiedensten Ländern jetzt die Gelegenheit gehabt, mal die lokale Ware auszuprobieren und zu gucken, was für Produkte es dort gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir halt wirklich sehr viel Spaß macht, ist diese Vielfalt. Ich bin definitiv aber auch vom Naturell nicht der Typ, der sagt, das ist mein Produkt und bis zum Ende meines Lebens ist es nur das. Ich habe ja nebenbei noch eine Craft-Bier-Brauerei, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber da gibt es auch so diese typische Typologie. Der typische deutsche Biertrinker, der legt sich einmal auf Bitburger fest und trinkt dann Bitburger sein Leben lang. Beim Craftbeer-Trinker ist es anders. Der lebt quasi davon, immer was Neues zu probieren. Und ich glaube, ich bin da eher der Craftbeer-Trinker, auch für Cannabis. Und dementsprechend ist es für mich eigentlich immer so wie eine Art Disneyland, dass ich gar nicht irgendwie, typisch wie der ADHS, ich kann gar nicht fassen, was da alles passiert und will am liebsten alles gleichzeitig ausprobieren. Und dementsprechend in Kanada fand ich sehr faszinierend, was es dort schon für Produkte gibt. Also wirklich von normalen Vape-Liquids, die ja inzwischen jetzt niemand mehr dem Ofen hervorlocken, bis hin zu mit THC angereicherten Zucker zum Backen oder zum Mischen mit Getränken, bis hin zu verschiedensten Strains. Und ich habe da wirklich einen ganz tollen Sativa-Strain probiert. Carol's Haze heißt der, der wirklich eine ganz andere Wirkung hat als alles Cannabis, was ich vorher mal ausprobiert habe. Und das finde ich natürlich schon spannend und das hoffe ich natürlich auch im legalen deutschen Markt, dass der Gesetzgeber uns hier eine Vielfalt erlauben wird, die auch am Ende so viel Spaß macht, dass auch die Kunden wirklich sich motiviert fühlen, wirklich mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Von Getränken bis hin zu über Edibles, bis hin zu über Vape Liquids, bis hin zu eben die Standardblüten. Und wie gesagt, also da haben wir auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt und ich habe ja auch schon vorher mal ein paar Tage immer mal wieder in Amsterdam verbracht. Da ist die Auswahl natürlich auch super. Aber was ich natürlich toll finde in Kanada im Vergleich zu Amsterdam, ich weiß nicht, wer schon mal von euch im Coffeeshop war, ich schätze mal, ihr beide, dort sieht man natürlich keine Analysezertifikate. Man weiß also nicht, wie viel THC ist wirklich drin, wie viel CBD ist drin. Ist es überhaupt jetzt wirklich ein gutes Produkt? Das kann man ja erst meistens nach dem Konsum dann feststellen. Während das schön in Kanada ist, und das wünsche ich mir natürlich auch von dem deutschen Markt irgendwann, dass man halt die ganzen Produktspezifikationen schon vorher drauf sieht. Terpenprofile, wie viel CBD, wie viel CBG, wie viel THC und sie dann da auszuprobieren. Und das habe ich natürlich auch in Kanada gemacht und war tatsächlich auch immer mal wieder eine gute Erfahrung. Ja, zum Beispiel eine Sache, die wir auch gemacht haben, wir haben dort ein paar unserer Investoren getroffen und wer sich mal mit der Sandy Group beschäftigt hat, weiß ja zum Beispiel auch, dass der Snoop Dogg Fund Casa Verde bei uns investiert ist. Die beiden Partner dort sind immer auch sehr dabei, verschiedene Produkte mal immer wieder auszuprobieren und mir auch mal an die Hand zu geben. Mhm. Und was zum Beispiel für mich völlig erstaunlich war, wie akzeptiert das schon ist, im Restaurant einfach sein Vape dabei zu haben oder einfach mal irgendwie Gummis zu essen oder eben schon in sozialen tagsüber Situationen eben schon Cannabis zu konsumieren. Das ist ja immer noch so in Deutschland, medizinisch ist ja medizinisch und das ganze Recreational in Deutschland, was heute ja quasi Schwarzmarkt ist, ist ja immer noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand und keiner macht es gern öffentlich.
Ja.
Das war schon völlig verrückt, was für eine ganz andere Welt das war. Also wirklich mitten am Tag in einer Menschengruppe, mitten auf dem Platz, die Polizei läuft vorbei oder eben abends im Restaurant nochmal ein Gummi vorher essen. Der eine Partner, der dabei war, meinte, er macht es immer gerne vor Restaurants, damit er auch den richtigen Appetit bekommt dann fürs Essen. Also das sind tatsächlich ganz andere Anwendungen, wovon man quasi in Deutschland jetzt im täglichen Leben gar nicht so in der breiten Masse das miterlebt. Und das war natürlich für mich auch mal ein tolles Erlebnis, mal zu sagen, im Restaurant einfach mal am Vape ziehen oder einfach mal vorher ein paar Gummis zu nehmen und zu gucken, wie die wirken und kommunikativer zu werden, schön Abend zu haben, auch mit Leuten sozial zu sein. Und da muss man natürlich auch mal genau aufpassen, was für Strains, was für Produkte nutze ich da. Ja? Also wenn ich da jetzt einen THC Heavy Indica Strain nehme und weiß ganz genau, ich gehe gleich ins Restaurant und treffe 20 Leute und will eigentlich einen fun Abend haben, dann ist wahrscheinlich das der falsche Strain. Und dann nehme ich wahrscheinlich doch lieber den Carol's Haze, der halt am Ende ein Sativa Strain ist, der halt quasi sehr belebend ist und sehr kommunikativ ist und einen kreativ macht und auch letztendlich einen auch wirklich sehr viel Spaß haben lässt in seinem Umfeld. Und das ist natürlich schon so eine Sache, wo ich sage, da freue ich mich auf die kommende Zeit in Deutschland, wenn das, was in Kanada oder Kalifornien oder auch teilweise New York schon inzwischen selbstverständlich ist, hoffentlich auch irgendwann bei uns in Deutschland selbstverständlich.
Es gibt ja, soweit ich jetzt mich informieren konnte, diverse Chemotypen, also Cannabis-Strains, die jetzt, sagen wir, die grob in drei Kategorien eingeteilt werden können. Typ 1, so sehr THC-lastige Strains, Typ 2, THC, CBD in einem ausgeglichenen Verhältnis und den letzten Typ mit einem überwiegenden CBD-Anteil. Gibt es da einen, den du pauschal jetzt als Lieblingstypus einsortieren kannst oder ist es wirklich so, wie du es schon angedeutet hast, sehr alltagsspezifisch oder situationsabhängig nutzt?
Also ich glaube, es ist sehr situationsabhängig tatsächlich. Man hat ja verschiedene Ebenen. Ne? Das eine, was du gerade gesagt hast, diese drei Typen, Hoch-THC, ausgeglichen und Hoch-CBD. Dem kannst du natürlich das ganze Thema Terpenprofil und Strains und Genetiken und Sativa Indica, das kannst du nochmal oben drauflegen und sagen, das ist nochmal eine weitere Dimension. Ehrlicherweise finde ich schade, dass in Deutschland so viel über THC gesprochen wird. Weil ich glaube natürlich, THC hat am Ende eine starke Wirkung und ich verstehe auch, warum Leute halt eben immer denken, sie möchten mehr THC konsumieren. Ich glaube aber, man tut halt den Balance Strains ehrlicherweise unrecht, weil ich zum Beispiel unser Viamet 88 ist ja ein Equiposa, so heißt die Genetik, finde ich einen sehr schönen Strain für den Tag. Das ist ein Strain, der sich gut ausgleicht, CBD mit THC, den ich in ganz anderen Momenten nutzen würde, als jetzt ein Hoch-THC-Strain. Zum Beispiel, wenn ich vorher darüber sprach, tagsüber lieber einen Strain zu nehmen, der eher Sativa ist und eher Microdosing zu machen, dann ist meines Erachtens so ein Equiposa oder so ein Strain, wo jetzt 8% THC, 8% CBD drin sind, ist ist perfekt für sowas. Ich würde jetzt, sage ich mal, wahrscheinlich tagsüber niemals einen 25% THC-Strain, selbst wenn es ein Sativa wäre, im großen Maße konsumieren. Und ich glaube am Ende, wir sind in einem Feld, ich vergleiche es mal so ein bisschen gerne mit Craft Beer, weil das ja nun mal auch so ein bisschen mein Hut ist, wo du so viele Variablen hast. Nur mal so als Beispiel, als bei Craft Beer gibt es die Frage, wie viel Alkohol, welcher Braustil, wie viel Hopfen ist drin, wie viel Malz ist drin, wie viele andere Themen sind drin, was für ein Wasser nutzt du? Und das Gleiche hast du eigentlich bei Cannabis auch. Die Frage, wie viel THC, wie viel CBD, wie viel CBG darf man auch nicht vergessen und vielleicht andere Cannabinoide wie CBN, was für Terpenprofile, ist es Indoor, ist es Outdoor, ist es ein Sativa, ist es ein Indica, ist es ein Kush, ist es ein Haze? Ich glaube, da sind wir erst am Anfang und übrigens ich auch erst am Anfang, genau zu verstehen, welcher Phänotyp eigentlich zu welcher Zeit genau der richtige für mich ist. Und ich glaube, am Ende, da gibt es halt niemanden, bis auf vielleicht irgendwann hoffentlich ein guter Bartender, der mir da helfen kann. Das muss ich halt selber ausprobieren und dementsprechend finde ich es halt sehr schade, dass in Deutschland immer nur über THC gesprochen wird. Ich glaube, diese Balance-Strains, beziehungsweise die Strains, wo auch ein bisschen weniger THC drin ist, die sind durchaus spannend. Ich würde mir wünschen, dass die eine Art Renaissance erleben, weil das ehrlicherweise wahrscheinlich auch die Strains sind, die damals unsere Eltern mal geraucht haben, weil es halt damals diese Hoch-THC-Strains noch gar nicht gab. Und dementsprechend glaube ich, das Marktpotenzial für eben Balance-Strains und auch eben Hoch-CBD-Strains für den Tag über, das Marktpotenzial ist eigentlich riesig, aber man muss halt den Leuten zeigen, wann halt auch vielleicht ein anderer Phänotyp besser wäre als ein reiner Hoch-THC-Phänotyp. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Zeit werden. Und ich sage auch eben, wenn wir über unser Retail-Konzept sprechen, der Budtender ist der allerwichtigste Angestellte der Firma, weil der muss Bescheid wissen, der muss den Kunden beraten können. Und dementsprechend glaube ich, dass wir dann eine sehr spannende Zeit haben, alle gemeinsam in der Industrie zu entdecken, was am Ende die vielversprechendsten Produktkombinationen in dem Bereich sind.
Ja, also auch selbst als Cannabis-Patient freue ich mich doch sehr darauf, dann auch in Deutschland demnächst mal irgendwann in ein Fachgeschäft oder Dispensary, wie auch immer man das nennen möchte, dann zu gehen und dann wirklich dann auch mal den Recreational-Markt nochmal so von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.
Also besorg dir einen Wohnsitz in Basel-Land und komm in 3 Monaten in unsere Dispensary und dann können wir...
Das klingt nach einem guten Plan.
Sehr schön. Wir dann mal gemeinsame Produktauswahl machen.
Das klingt gut.
Ja, und hey, 8 bis 12 Schweizer Franken Programm, das ist immer noch ein bisschen weniger als Euro, das sind schon okay Preise.
Aber so verlockend das jetzt auch klingt, kommen wir dann doch so langsam zur Abschlussfrage. Und zwar, wir haben jetzt relativ viel über Strains und über deinen Konsum auch gesprochen, auch über deine Indikation. Hast du eine persönliche Empfehlung für all diejenigen, die bisher selten oder vielleicht noch nie Cannabis konsumiert haben und oder vielleicht sogar die gleiche Diagnose wie du haben?
Also ich glaube, das ist relativ ähnlich den Rat. Wenn ich noch keine Berührungspunkte mit Cannabis hatte und tatsächlich so eine Indikation wie ADHS habe, ich würde es, auch wenn ich es verschrieben bekommen habe, ich würde es nicht übertreiben am Anfang. Ich glaube, dieses sukzessive sich ranarbeiten, für sich zu verstehen, welche sind die Genetiken, die Produkte, die Dosierungsformen, die für mich funktionieren, es bringt überhaupt nichts, übers Knie zu brechen. Ich bin natürlich schon länger Freund der Pflanze, wie ich immer sage. Das heißt, ich habe jetzt natürlich schon eine gewisse Erfahrung und weiß, was für mich funktioniert. Für jemanden, der neu an die Thematik rangeht, würde ich ganz klar sagen, lieber immer erstmal mit dem gerade genannten Balance Strain anfangen, lieber erstmal wenig dosieren und gucken, wie es wirkt. Hilft mir das, wenn ich merke, es hilft mir, aber es könnte noch mehr, dann vielleicht langsam hochdosieren, gucken, wann es auch vielleicht zu viel ist. Also ich glaube, am Ende niemand muss große Berührungsängste mit Cannabis haben, solange man damit verantwortungsvoll umgeht. Und ich will jetzt keine Namen nennen, aber selbst in meiner Familie habe ich inzwischen Leute bekehrt, auch es mal so zu probieren, die wahrscheinlich vor 10 Jahren noch gesagt hätten, niemals fasse ich das an. Und genau so bin ich da auch vorgegangen. Sehr sukzessive, zuerst mal mit CBD anfangen, dann ein bisschen THC. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch, wenn du mal fragst, warum Leute heute kein Cannabis konsumieren, die früher in ihrer Jugend konsumiert haben, dann wirst du fast immer hören, sie haben es übertrieben. Sie haben zu schnell, zu viel, zu hoch THC und sich zu schnell umgehauen und haben zu viel Respekt davor entwickelt. Das ist genauso, wenn ich halt Bergsteiger bin und das lernen möchte und Tag 1 ganz nach oben möchte und dann runterfalle, werde ich wahrscheinlich nie wieder auf den Berg steigen. Wenn ich jeden Tag ein bisschen eine Etappe mehr mache und verstehe, wo ich jetzt bin und wie ich auf den Berg hochkomme, dann fühle ich mich am Ende auch wohl damit und kann mit der Gefahr umgehen. Und ich glaube, in gewisser Weise ist Cannabis das Gleiche. Es gleich am ersten Mal zu übertreiben, ist nie ein guter Ratschlag, sondern tatsächlich sich langsam ranzutasten und eben sprachen über Phänotypen erstmal geringere THC und dann nach und nach zu gucken, was das Richtige für einen ist. Das wäre halt mein Tipp für jeden Patienten, der halt frisch Cannabis verschrieben bekommt oder es mal ausprobieren möchte, sich da mal ranzutasten.
Finn, vielen lieben Dank nochmal für deine Einblicke, für deine sehr persönlichen Einblicke auch als Patient dann hier in der Kategorie Set, Setting und Strain.
Ja, ich denke mal, es wird noch weitere Einblicke geben können, durchaus vielleicht in einer der nächsten Folgen. Finn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns in der Podcast warst.
Sehr gerne.
Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Sehr vielen Dank für die Einladung und ich habe mich sehr gefreut und euch noch ein schönes Wochenende.
Dann gleichfalls. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Herzlich willkommen und schön, dass du heute in unserer Podcast-Hütte bist. Florian, willkommen in unserer Rubrik
Patientenporträts.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf für die Einladung. Bin sehr gespannt auf jeden Fall.
Florian, auch von meiner Seite. Cool, dass du es geschafft hast. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
Schön, dich heute begrüßen zu können, nachdem du ja in den letzten Monaten und Jahren ja fast schon durchaus immer mal wieder in den verschiedensten Medien präsent warst. Unter anderem einen Kinodokumentationsfilm von Andreas von Hören, bei der wir beide auf der Premiere damals in Wuppertal waren. Wenn ich damals sage, dann meine ich letztes Jahr. Unter anderem ein sehr schönes Video auch von Tomatolix auf seinem YouTube-Kanal, in dem du auch zu sehen bist. Das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes. Und wir wollen heute mal ganz dediziert ein bisschen deine Patienten-Journey, dein eigenes Patientenporträt sozusagen ein bisschen beleuchten und starten damit wie gewohnt mit der ersten Frage: Welche Diagnose bzw. welche Diagnosen vielleicht sind es denn bei dir und seit wann?
Also in meinem Fall ist es ADHS als Hauptdiagnose. Es gibt noch Nebendiagnosen, das ist PTBS und Asthma. Ich würde sagen, ich profitiere bei beiden schon von der Nutzung von Cannabis, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk. Es geht eher ums ADHS und die Diagnose besteht schon, seit ich 5 Jahre alt bin. Also das war schon immer eigentlich bekannt, dass ich sehr aufgewecktes Kind war und alle hatten immer das Gefühl, ich muss im Mittelpunkt stehen. Und dann wurde eine Diagnostik gemacht über mehrere Stunden und dann war halt mit 5, 6 schon relativ schnell klar, dass da eine starke ADHS vorliegt und es wurde auch direkt mit Medikamenten behandelt. Das ist so der Anfangswerdegang.
Florian, kannst du uns vielleicht berichten, welche Medikamente bei dir ausprobiert worden sind und wie sie auf dich gewirkt haben?
Ja, ist kein Problem. Also es war, angefangen hat alles mit Methylphenidat in Kapseln. Da war ich halt echt 5, 6, 7. Das war dann morgens und abends eine Medikation. Wurde dann angepasst, weil es halt nicht gewirkt hat. Dann wurde abends noch ein Dipiperon mit dazugegeben. Dann wurde das Medikinet eingespielt anstatt dem Methylphenidat. Das hat auch nicht gewirkt. Dann kam Stratera und Concerta. Und also im Prinzip habe ich die komplette Bandbreite als Jugendlicher und Kind schon durch, musste aber im Nachgang nochmal Medikinet, Stratera, also Atomoxetin und Elvanse probieren, um letztendlich ausschließen zu können, dass vielleicht doch eins von denen hilft. Also trotz des Traumas, das in der Kindheit entstanden ist. Also ich meine, die Nebenwirkungen, die ich damals erlitten habe, die waren furchtbar. Also ich habe tagelang nicht geschlafen, konnte nicht essen, ich habe wirklich viel, viel Gewicht verloren. Und ja, vor der Medikation war ich eher so ein Pummelchen und relativ schnell ist das aufgehört. Also ich meine, ich musste im Kinderheim zu der Zeit die Medikation nehmen, ob ich wollte oder nicht. Und auch wenn ich mich dagegen gewehrt habe, gab es dann Erzieher, wenn die Nachtdienst hatten, dann hatten die eine Woche lang Nachtdienst und dann hieß es abends so zur Not, Schwitzkasten und Nase zu halten. Weil irgendwann geht die Tablette halt rein. So, es ist der Arbeitsauftrag, dass die genommen werden muss. Und das war so. Und das sind Traumata, die da entstanden sind. Deswegen hatte ich mich anfangs im Kostenübernahmeverfahren dagegen gewehrt, die nochmal zu nehmen. Musste aber letztendlich dann, weil es halt leider die einzige Alternative ist, um dem MDK glaubwürdig nachzuweisen, dass im Körper sich jetzt, sage ich mal, nichts verändert hat und dass es nicht doch vielleicht heute hilft, obwohl es früher hätte vielleicht nicht geholfen oder so. Keine Ahnung, was dahinter steckt, aber das ist so die Anforderung gewesen. Deswegen musste ich den Kram halt nochmal nehmen.
Jetzt hier nochmal dieser juristische Hintergrund. Man muss ja beweisen, dass alle anderen Therapiemöglichkeiten mit schlimmeren Nebenwirkungen verbunden sind als mit Cannabis. Und war es dann wirklich so, obwohl du diese Traumata aus der Kindheit erlitten hast, für diesen Kostenübernahmeantrag, dass du trotzdem nochmal diese schlimme Medikation, die auch damals in der Kindheit nicht funktioniert hat, nochmal ausprobieren musstest?
Ja, definitiv. Also das wurde mir auch ganz klar so mitgeteilt, also mehrfach auch. Also das ist ein Verfahren, das ist schon meines Erachtens nach schon gefühlt menschenverachtend, weil ich gehe ja dahin und schreibe denen ja einen ellenlangen Brief darüber, dass ich das Medikament ausprobieren möchte, weil alles andere ja früher nicht funktioniert hat, und erkläre auch genau, warum es nicht funktioniert hat. Das wurde ja auch dokumentiert. Also ich meine, es gibt ja Unterlagen aus dem Kinderheim, aus der Schule, da wurde ja Buch drüber geführt. Wir haben damals einen Placebo-Versuch gestartet, bei dem dann festgestellt wurde, dass die Medikation außer Nebenwirkungen nichts bringt, und das gibt es schriftlich. Hat dadurch trotzdem nicht gereicht, weil der MDK dann gesagt hat, ja, hier, Medikinete Dalt steht hier nirgendwo, ist eine andere Art von Medikinet, muss ausprobiert werden. Elvanse, das Gleiche. Und bei Stratera, das gab es damals, als ich behandelt wurde, gab es das halt noch nicht. Und deswegen musste das halt auch nochmal genommen werden.
MDK und Kostenübernahme sind auf jeden Fall sehr gute Stichworte für die dritte Frage. Aber bevor wir dahin kommen, vielleicht noch mal kurz die zweite. Wann hattest du das erste Mal tatsächlich Kontakte mit Cannabis, beziehungsweise wann hast du gleichzeitig auch gemerkt, Moment mal, das hilft mir ja bei meinen Diagnosen?
Also das muss ich ein bisschen voneinander trennen. Also die ersten Kontakte mit Cannabis, die waren in der Jugend schon, also mit 16, 17 im Kinderheim. Man kannte halt Ältere, die kiffen, und weiß ich nicht, da wurden dann auch im Schulhof dann mal so Tütchen verkauft. Das war jetzt kein Gras, das war mal Sägemehl, mal irgendwas anderes. Aber irgendwie dieses Drogending, das gab's halt irgendwie, und das waren so die ersten Berührungen, die man damit hatte, auch weil jeder von den Älteren im Heim irgendwas mit Drogen zu tun hatte. Mhm. Und ja, keine Ahnung, das war so das erste Mal, aber Angst davor hatte ich eigentlich, bis ich 18 war, und dann irgendwann war es so ein Ding, bei einer Party hat mal irgendwer einen Joint rumgereicht und dann habe ich halt mal gezogen, aber irgendwie hat es bei mir halt überhaupt nicht so gewirkt wie bei allen anderen, und dann war das halt gar nicht so spannend, also weiß ich nicht, die hatten halt alle ein Lachfläch und ich habe mich da hingesetzt und hatte irgendwie so wie so eine Art Hyperfokus, also unterbewusst, ich habe das nicht reflektiert damals. Das war so ein, ja, ich werde davon ruhig und müde, dann kann man es vielleicht mal abends nutzen, um zu pennen, aber mehr auch nicht. So, und nie hinterfragt. Und 2018 hat meine Lebensgefährtin mir dann ein Video gezeigt auf YouTube von Frau Dr. Eva Mills, die bei so einem Ärztekongress vor Ärzten darüber berichtet, dass sie eben Cannabis bei ADHS und PTBS in der Psychiatrie benutzt. Mhm. Und das auch mit großem Erfolg, wie sie berichtet. Sie hat ja da auch eine Studie geschrieben, oder eine relativ kleine, aber schon aussagekräftige Studie mit der Dr. Grotenherm zusammen. Und da ist mir irgendwann Licht aufgegangen, weil weiß ich nicht, wenn schon eine Ärztin sagt, dass das irgendwie funktioniert. Ich meine, vorher, wie gesagt, ich habe es nie in Frage gestellt. Es war halt, es gibt Gras und entweder irgendwer hat mal was oder nicht. Ich habe mich nie darum bemüht, jetzt aktiv was zu kriegen oder so. Aber nach dem Video war es mir dann wichtig, weil ich es ausprobieren wollte. Und das habe ich dann auch relativ schnell, ich war erst bei allen Ärzten und habe denen das Video dann gezeigt und habe auch erzählt, dass es das gibt. Und der eine hat mich nach Holland geschickt, der andere auf den Schwarzmarkt, der dritte hat gesagt, der traut sich da nicht ran, weil er sich damit nicht auskennt und nicht weiß, was es im Körper macht. Und ja, als der vierte dann auch nichts damit anzufangen wusste, bin ich dann nach Holland in den Coffeeshop gefahren, habe mich da erstmal versorgt und innerhalb von wenigen Wochen wurde ich arbeitsfähig. Also ich war kurz vorher noch beim Amtsarzt übers Jobcenter und die haben gesagt, ich bin nicht mal arbeitsfähig für 2 Stunden am Tag. Und nur mit dieser Diagnose und dem Video dann mit der Medikation angefangen und innerhalb von wenigen Monaten, also es waren 1-2 Monate oder so hat das gedauert, dann ist mir zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen, ich bin bald durchgedreht, ich musste irgendwas tun. Ja, und dann hat mir das Jobcenter einen Führerschein bezahlt.
Das ist auch nochmal eine Wahnsinnsgeschichte, ja.
Ja, verrückt.
Aber wie lange hat es dann gedauert, bis du tatsächlich einen Arzt gefunden hast, der gesagt hat, okay, wir gehen ja jetzt zusammen auch das Thema Kostenübernahme an?
Effektiv hat so lange gedauert, bis ich in eine Situation kam, wo ich wirklich musste. Also vorher war es so ein, es funktioniert, ich komme damit irgendwie durch, also einfach unter dem Radar schwimmen. Ich meine, die Fahrlehrerin hat bei der Fahrprüfung, die wusste das ja, dass ich konsumiere, sonst hätte ich nicht fahren können. Ist nochmal eine Geschichte für sich, aber sie sagte zu mir nach der dritten Fahrstunde, also das war die erste, mit der ich unter Konsum gefahren bin, was mit mir passiert sei, und dann habe ich ihr gesagt, dass ich gekifft habe, und sie sagte, okay, pass auf, ich bringe dich durch die Prüfung, wir schaffen das, aber du darfst keinem was davon sagen. So. Und ne, ja, das war so ein, okay, wir schwimmen jetzt unterm Radar, das funktioniert, halten wir die Füße still und solange keiner was merkt, ist alles cool. So. Ja, und dann hatte ich gerade einen Monat einen Führerschein und wurde dann mit einem ortsfremden Kennzeichen irgendwo tief in der Eifel angehalten. Ja, und ich hatte halt gar keine Ahnung von dem Thema. Ne? Das war so ein, ja, da hat eine Ärztin gesagt, das geht, das ist eine Behandlung und geht. So, und dann stand ich ja bei der Polizei und war voll hilflos und ich dachte halt, aus der Kinderheimzeit noch, ehrlich, wer hat am längsten? Habe ich denen halt gesagt, was Phase ist und fanden die nicht so witzig, haben mir dann einen Führerschein weggenommen für 48 Stunden und einen Autoschlüssel. Und dann, ja, habe ich den dann nach 48 Stunden über meine Mutter wiedergekriegt, weil ich musste ja in der Eifel bleiben, musste dann da übernachten. Und bin dann nach Hause gefahren und innerhalb von einem Dreivierteljahr oder so kam dann die Führerscheinbehörde und hat dann halt gesagt, dass die auf Nichteignung schließen, weil ich kein Geld hatte für die MPU. Das hatte ich halt mitgeteilt und auch, dass ich eine Kostenübernahme gestellt habe. Aber das hat ihn leider nicht interessiert und hat man dann, ja, darauf geschlossen, dass ich nicht in der Lage wäre, einen Führerschein zu behalten oder ein Fahrzeug sicher zu führen, wie auch immer. Und zu der Zeit hatte ich halt noch keine Ahnung.
Kannst du uns vielleicht ein bisschen schildern, wie bei dir der Antrag auf Kostenübernahme dann ja Erfolg hatte?
Ja, das ist ein sehr langer und schmerzhafter Weg gewesen auf jeden Fall. Der Witz ist, wenn ich mit dem heutigen Wissen einen Antrag stellen würde, kann ich fast garantieren, dass ich in 6 Monaten durch bin. Aber das Wissen hatte ich halt nicht. Und so habe ich dann 2019 den Antrag gestellt, bin dann gescheitert mit Widerspruchsverfahren. Und die Kasse hat jedes Mal, wenn ich einen Antrag oder einen Widerspruch eingereicht habe, hat die einen anderen Grund angegeben, warum sie nicht bewilligen. Mhm. Und denen fällt verdammt viel ein, das kann man sich nicht vorstellen, aber die sind da sehr kreativ. Vor allen Dingen, weil es halt darum geht, dass die Kasse in so einer Situation ist, dass sie dem Arzt im Prinzip ja abspricht, dass er seinen Job richtig gemacht hat. Also das im Endeffekt ist eine Ablehnung der Kasse. Ich habe es in dem Techniker-Report der Krankenkasse von 2019, steht das drin, auf, ich weiß nicht, Seite 48, glaube ich, ist eine Tabelle. 64% der Fälle wurden abgelehnt bei der Techniker-Krankenkasse mit der Begründung, dass noch andere Alternativmethoden zur Verfügung stehen würden. Und das bedeutet im Endeffekt, im Umkehrschluss mit dem heutigen Wissen, dass die Krankenkasse sagt, der Arzt hat seinen Job nicht richtig gemacht und die begründete Einschätzung, die er abgegeben hat, reicht uns nicht. Mhm. Und das ist halt eigentlich Quatsch, weil die meisten Ärzte, die Anträge stellen, sind halt einfach komplett überarbeitet, weil es nur so wenige sind, die es überhaupt machen, dass sie keine Zeit haben, das ausführlich aufzuschreiben. Und ja, ist sehr schwierig. Und ja, den Antrag letztendlich, der wurde, da bin ich heute noch gegen die alte Krankenkasse am Klagen. Also das ist juristisch eigentlich gar nicht vorgesehen, dass man gegen eine Krankenkasse klagt, bei der man nicht mehr versichert ist. Ich habe jetzt letztes Jahr die Krankenkasse gewechselt, habe einen Neuantrag gestellt und bin einfach durch. Also kein Widerspruch, nichts. Da wurde nichts beanstandet, weil ich wusste, wie es geht. Und halt diese Medikation nochmal über mich habe ergehen lassen. Ja, und da bin ich halt ganz froh, dass bei ADHS das relativ einfach ist mit 3 Medikationsmöglichkeiten, die es als Alternative gibt. Bei Schmerzen sieht das leider ganz anders aus. Da ist die Liste unfassbar lang, also bis man da überhaupt in so eine Situation kommt, austherapiert zu sein.
Ja, apropos unterschiedlichste Medikamente, wie hast du es denn dann geschafft, für dich rauszufinden, welche Strains, welche Sorten, welche Terpene vielleicht auch, die insbesondere bei deinen Symptomen oder bei deiner Indikation helfen? Du hattest vorhin von einem Hyperfokus so ein bisschen gesprochen. Das ist ja generell auch so ein bisschen das Problem oder das, was du versuchst, so ein bisschen zu verbessern, also den Fokus, die Konzentration. Ja. Wie bist du da vorgegangen? Also hast du verschiedene Sorten ausprobiert? Hast du auf die Terpene geachtet? Wie war so da dein Vorgehen?
Ja, also ganz am Anfang, seit 2019 die Medikation, war einfach das, was ich bezahlen kann, das hole ich mir, weil alles andere geht nicht, ist zu teuer. So bin ich immer bei Bedrocan geblieben, was halt echt eine Katastrophe ist, wenn man eine reine Sativa mit 22% THC abends raucht, dann ist nicht viel mit Schlafen. Also zumindest bei mir nicht. So, das ist halt, man wird sehr kreativ und ist sehr wach und aktiv und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich erreichen will. Aber auch das Wissen hat sich erst über die Zeit entwickelt, weil letztendlich ist erstmal Gras Gras und wenn man was raucht, wird man wohl müde. So, das war so der erste Gedanke dahinter. Deswegen habe ich mir anfangs gar keine großen Gedanken gemacht, bis ich aufgeklärt worden bin in der holländischen Apotheke. Ist kein Scherz. Die haben über eine Stunde mit mir darüber diskutiert, wie das genau funktioniert, wann man was konsumiert. Vor allen Dingen ist halt auch wichtig, dass ich ja von morgens nach dem Aufstehen bis abends zum Schlafen gehen konsumiere und halt in kleinsten Dosen. um zu verhindern, dass ich berauscht bin, weil ich meine, ich bin Familienvater, ich kann mir es halt nicht erlauben, den ganzen Tag sabbernd auf der Couch zu liegen und keinen Bock auf irgendwas zu haben. Und deswegen war es mir halt wichtig und dann wurde ich ja über eine Stunde beraten, die haben mir das alles erklärt. Und seitdem lege ich halt schon Wert drauf, dass ich weiß, was ich habe, aber ich bin jetzt gerade halt in der Sortenfindungsphase, weil ich die Kostenübernahme erst seit diesem Jahr Februar habe. Und das ist halt ja gerade noch schwer. Also es gibt so unendlich viele verschiedene Sorten und keine Ahnung. Letztendlich bin ich eigentlich nur froh, wenn das Chaos im Kopf halt einfach da bleibt, wo es hingehört. So und keine Ahnung. Jetzt gerade bin ich relativ gut eingestellt, aber es könnte halt, was die Sativa-Sorte angeht, noch besser sein. Also die Indica-Sorte Gorilla Glue ist meine Sorte einfach, aber auch da kann man halt nicht verallgemeinern. Das kann man nicht sagen, dass die Sorte für dich gut ist, weil es sind viele Faktoren, die zusammenkommen. Es ist die Geschmackssache, dann wie der Körper drauf reagiert und da sind so unendlich viele Faktoren. Ein Glück, dass bei Cannabis keine benennbare Zahl an Sorten existiert.
Ja. Sag mal, es gibt ja manche Apotheken, die Terpenanalysen beifügen. Ist es für dich hilfreich, wenn diese Terpenanalysen beigereicht werden?
Grundlegend finde ich es schon hilfreich, ja. Ich meine, ich persönlich verstehe noch nicht so viel davon, weil ich halt einfach noch nicht so viel Zeit damit verbracht habe, mich da in diese unendlich vielen Terpene reinzudenken. Und ich habe jetzt insgesamt seit meiner Kostenübernahme 5 Sorten ausprobiert von der Liste, weil ich will jetzt keine Werbung machen, aber die haben 112 Sorten im Sortiment und das ist schon verrückt. Das heißt, ich habe da noch einiges vor mir, um da vielleicht die perfekte Sorte zu finden. Nur gerade ist es mir erstmal wichtig, irgendwas zu finden, was irgendwie funktioniert, um gut eingestellt zu sein, um meinen Führerschein wieder zu kriegen. So, deswegen ist es mir noch nicht so wichtig mit dem Terpenprofil.
Verständlich.
Kann man also als Patient durchaus von einem Choice Overload sprechen, oder?
Ja, definitiv. Ist schon krass. Ja, es ist schon. Ja, also ich meine. Wenn ich überlege, so, ich bin ja jemand, der Verfechter ist von der These, dass hohe THC-Prozentzahlen nicht unbedingt jetzt irgendwann in einem Coffeeshop landen müssen. Das würde erreichen bis 16% in einem Coffeeshop und alles, was darüber hinausgeht, erstmal für den medizinischen Gebrauch und erstmal gucken, was damit passiert. Ich meine, im medizinischen Gebrauch bedeutet, das Endokannabinoid-System hat eh einen Bedarf und da funktioniert das, aber wenn ich jetzt bei einem Freizeitkonsumenten 22% THC, das kann halt auch nicht losgehen. So. Und ja, deswegen sind wir relativ gute Versuchskaninchen, sage ich mal. Die Begleiterhebung, die da jetzt seit 2017 läuft, da habe ich auch ein paar Infos zu, die war wohl sehr aussagekräftig und da wird es auch noch ein Erdbeben geben in Sachen Antragsverfahren. Zumindest laut meinem behandelnden Arzt. Wir fahren da auf einen Kongress in Dortmund und ja, das sind so Sachen, keine Ahnung.
Das klingt tatsächlich sehr, sehr spannend. Halt uns da unbedingt auf dem Laufenden. Also da bleiben wir auf jeden Fall auch über den Podcast hinaus gerne noch im Austausch. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du bist so generell mit den Terpenen und den Strains vielleicht insgesamt noch überfordert, dann ist das auch aus meiner persönlichen Patientensicht mehr als nachvollziehbar. Es ist wirklich ein Thema für sich, in das man sich so ein Stück weit reinlesen muss tatsächlich. Ja. Das bringt uns zur letzten Frage, zur Abschlussfrage. Was hat dir denn abseits von Cannabis noch bei deiner Diagnose beziehungsweise deinen Diagnosen geholfen?
Ja, meine Familie, meine Kinder. Also das ist so das, was mich als ersten ausschlaggebenden Grund überhaupt dazu bewegt hat, eine Lösung für meine Probleme zu suchen. Ich meine, bevor meine Kinder da waren, bin ich mit meinem ADHS auch irgendwie klargekommen. Ich meine, ich lebte alleine irgendwo in meinem WG-Zimmer und habe null reflektiert, was meinen Alltag betrifft, was mein Umfeld betrifft und so. Habe halt so ein echt trauriges Leben eigentlich geführt und da ist so die Familie das Einzige, was mich da echt aus dem Sumpf rausgeholt hat und überhaupt diesen Weg angestoßen hat, aber ansonsten medikamentös gab es halt leider überhaupt keine Alternative für mich, so, also das ist halt Fakt, so, und den kann ich leider zu gut schriftlich auch belegen.
Florian, ich würde sagen, vielen lieben Dank für die ganzen tiefen Einblicke. Es war sehr spannend und danke, dass du die Zeit gefunden hast, uns in unserer Podcast-Hütte zu besuchen.
Sehr, sehr gern. Ihr habt es auf jeden Fall sehr, sehr entspannt hier. Es ist gar kein Problem für mich, macht das gern. Und wenn irgendwann mal was ist und ihr Fragen habt, ich bin überall zu finden. Jeder, der irgendwie fragen will, darf fragen.
Florian, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Wir verlinken auf jeden Fall deine Social-Media-Accounts, dass wer auch immer dich kontaktieren möchte, das auf jeden Fall auch tun kann. Und bei dem anderen Thema, da bleiben wir auf jeden Fall auch noch im Austausch und da bin ich sicher, da hast du noch spannende Informationen für uns. Freuen wir uns drauf. Vielen lieben Dank und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Ausgabe 13 angekommen. Es ist eine ganze Menge passiert, Lito, und ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten 2 Wochen weitergeht.
Wenn ihr uns Feedback geben wollt, Themenvorschläge habt oder vielleicht selbst einen Podcast mit eurer Stimme auftauchen wollt, schreibt uns einfach an hi@munchies-und-mangos.de oder droppt eine Nachricht an die Insta-Postfächer von Jonathan, mir oder dem Podcast.
Und wie immer bedanken wir uns bei Linnea für die wunderbaren Voiceovers,
Ecke420 für das Intro
und Leni Sunshine für Artwork und Cover.
Wir sind in 2 Wochen am 30. Mai um 420 mit einer neuen Folge für euch zurück.
Bis dahin, lasst ein Like da, abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke und wo ihr sonst noch überall drauf drücken könnt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Munchies und Mangos, grüne News Edibles für dein Ohr.